Kapitel 28. Die Umerziehung des deutschen Volkes. Erst wenn die Kriegspropaganda der Sieger Einzug gefunden hat in die Geschichtsbücher der Besiegten und von der nachfolgenden Generation geglaubt wird, kann die Umerziehung als wirklich gelungen angesehen werden. Walter Lippmann. Winston Churchill soll einmal gesagt haben, die Geschichte wird von den Siegern geschrieben, sowie ich glaube keiner Statistik, die ich nicht selbst gefälscht habe. Als Hochgradfreimaurer war er involviert in die geheimen Pläne der wahren Strippenzieher, wie es in Deutschland nach 1945 weitergehen sollte. Unter diesem Gesichtspunkt wurde ein raffiniert ausgeklügelter Geheimplan entworfen, um das deutsche Volk ganz in ihrem Sinne umzuerziehen. Bereits im Sommer 1944 ließen die Alliierten durch das Joint Committee on Post-War Planning an der Columbia University, New York City, einen Fahrplan, Report of a Conference on Germany After the War, für die Umerziehung des deutschen Volkes erarbeiteten, der dann zur offiziellen Richtlinie der US-amerikanischen Nachkriegspolitik wurde. Ziel dieses Umerziehungsprogramms war es, das deutsche Volk geistig und seelisch zu verändern. Niemals zuvor oder danach haben die USA ein derart aufwendiges Kulturprogramm im Ausland aufgelegt. 3.500 Mitarbeiter verfügten über die Hälfte des Etats von Hochkommissar McCloy, nämlich 48 Millionen Dollar in den Jahren 1950 bis 1952. Die Amerikaner haben unser Unterbewusstsein kolonisiert, lautet der berühmte Satz des Regisseurs Wim Wenders. Die Amerikaner waren bei diesem Programm auch federführend und benannten ihre Abteilung für psychologische Kriegsführung in Abteilung für Informationskontrolle um. Die Hauptaufgabe bestand darin, dass sie die Lizenzen für Verleger, Rundfunkdirektoren, Filmintendanten sowie für Herausgeber von Zeitungen und Zeitschriften vergaben. Bestandteil ihres Planes war, dass die Schultypen von geringerer Bedeutung für die Zukunft Deutschlands sein würden. Vielmehr kam es darauf an, was, wie und durch wen gelehrt wird. Aus diesem Grunde wurden etwa 1.500 Deutsche ausgewählt, um als Führungskräfte den Umerziehungsprozess im Sinne der Abteilung für Informationskontrolle durchzuführen. Diese verfolgten den Zweck, mit einer geistigen und moralischen Reform den Wandel im Denken herbeizuführen. Damit sollte eine Veränderung der gesellschaftlichen und politischen Verhältnisse und eine damit einhergehende Änderung der Empfindungen und Verhaltensweisen jedes Einzelnen erreicht werden. Höchste Priorität hatte die Auferlegung der verbrecherischen Alleinschuld des deutschen Volkes am Zweiten Weltkrieg. Ziel war es, durch eine jahrzehntelange Dauerdiffamierung eine Kollektivschuld im Bewusstsein der Menschen zu implementieren. Als Instrumente, um dieses Ziel zu erreichen, dienten die Medien. Zur damaligen Zeit vor allem die Presse, der Rundfunk und der Film. Dazu mussten aber erst einmal die in Deutschland vorhandenen Medien beseitigt werden. Mit anderen Worten, sie wurden verboten. Außerdem sah der Plan vor, alle Männer und Frauen aus dem öffentlichen Leben zu entfernen, die den Zielen der Umerziehung hätten widersprechen können. In dieser Zeit verschwanden in den Internierungslagern zwischen 314.000 und 454.000 Menschen, die Angaben in der Literatur schwanken, ohne völkerrechtliche Grundlage und ohne Anklage. Von BDM-Führerinnen bis zu hohen Ministerialbeamten, von Ortsgruppenleitern der NSDAP über Schriftsteller bis zu Diplomaten. Einer der prominentesten Insassen war Heinrich George, der im sowjetischen Speziallager Nummer 7 in Sachsenhausen interniert war. Dort starb er 1946 kurz vor seinem 53. Geburtstag, vermutlich an einem Hungerödem. Das Personal der Rundfunkanstalten wurde entlassen, die führenden Journalisten und Verleger ebenfalls in Internierungslager gesperrt. An die Stelle der deutschen Medien traten zunächst Rundfunksender der alliierten Militärregierungen. Was sie zu veröffentlichen hatten, lieferten die Besatzungsmächte über ihre Nachrichtenagenturen, in der US-Zone die Agentur DANA, später DENA, in der britischen Besatzungszone unter der Leitung von Sefton Delmer, einem führenden Mann der PSK, psychologische Kampfführung, der German News Service, GNS. Nichts anderes durften die deutschsprachigen Zeitungen und Rundfunksender veröffentlichen als das, was diese Agenturen ihnen vorgaben. Kaspar von Schrenck-Notzing schreibt in seinem Buch Charakterwäsche, die amerikanische Besatzung in Deutschland und ihre Folgen aus dem Jahr 1965, dass nach einem ausgeklügelten Verfahren fast ausschließlich Männer in die engere Auswahl genommen wurden, die zu ihren Eltern ein gebrochenes Verhältnis hatten, also nicht durch die autoritäre deutsche Familie geformt waren. Sozusagen als Belohnung erhielten sie die Lizenz für eine Zeitung oder Zeitschrift, natürlich immer noch überwacht von den Presseoffizieren. Einer der bekanntesten unter ihnen war ein junger Mann namens Axel Springer. Unter diesem Gesichtspunkt sind auch die in der Unternehmensverfassung des Axel Springer Verlags festgelegten Grundsätze zu verstehen, die besagen, dass die Mitarbeiter das transatlantische Bündnis unterstützen müssen. Die neuen Zeitungsverleger hüteten sich, gegen die vorgegebenen Regeln zu verstoßen. Anderenfalls hätten sie ihre Stellung und ihre Lizenz verloren. So wie die Presse im Sinne der Umerzieher umgestaltet wurde, erging es auch dem Rundfunk und der Filmwirtschaft. Die bis 1945 in Deutschland produzierten Filme wurden zunächst generell verboten. Später gab man dann ausgewählte Revue- und Unterhaltungsfilme frei. Die Kinos zeigten zu Beginn der Besatzungszeit überwiegend englisch- und russischsprachige Filme mit Untertiteln. Die nach den Prinzipien der Umerzieher gedrehten deutschen Filme, wie beispielsweise »Die Mörder sind unter uns« mit Hildegard Knef in der Hauptrolle oder »Film ohne Titel«, waren zu diesem Zeitpunkt noch nicht fertiggestellt. Parallel lief die Umerziehung in Schulen und Universitäten ab. Alle Schulbücher wurden verboten. Auch um Bücher verlegen zu können, benötigte man eine Lizenz der Militärregierung. Nachdem der alliierte Kontrollrat insgesamt 33.645 Bücher verboten hatte, existierte ein erheblicher Bedarf an Neuerscheinungen. Einer der Architekten dieses Planes war der damalige stellvertretende US-Außenminister Archibald MacLeish, der 1939 in den USA die Institution der psychologischen Kriegsführung gegründet hatte. Auf der Potsdamer Konferenz sagte er unter anderem, es müsse das Ziel der Umerziehung sein, den Charakter und die Mentalität der deutschen Nation so zu verändern, dass Deutschland schließlich ein Leben ohne Überwachung gestattet werden könne. Ferner sagte er, dass dafür eine Behandlung der Deutschen notwendig sei, die man mit der eines Kriminellen in einer modernen Strafanstalt vergleichen könne. Wir werden die gesamte deutsche Tradition auslöschen. Man müsse einen Prozess in Gang setzen, an dessen Ende die deutsche Self-Re-Education, selbstständige Neuerziehung, stehen müsse. In diesem Zusammenhang ist der sogenannte Überleitungsvertrag zur Regelung aus Krieg und Besatzung entstandener Fragen vom 26. Mai 1952 besonders hervorzuheben. Der Artikel 7 Absatz 1 dieses Vertrages besagt, alle Urteile und Entscheidungen in Strafsachen, die von einem Gericht oder einer gerichtlichen Behörde der drei Mächte oder einer derselben bisher in Deutschland gefällt worden sind oder später gefällt werden, bleiben in jeder Hinsicht nach deutschem Recht rechtskräftig und rechtswirksam und sind von den deutschen Gerichten und Behörden demgemäß zu behandeln. Der Historiker Bundeswehrgeneral Gerd Schulze-Ronhoff, der sich intensiv mit dem Inhalt dieses Vertrages beschäftigt hat, erläutert diese Bestimmung wie folgt. Die Urteile des Internationalen Militärtribunals der Siegermächte in Nürnberg in den sogenannten Nürnberger Prozessen sind Urteile und Entscheidungen im Sinne des Artikel 7. Deutsche Kultusministerien und nachgeordnete Dienststellen sind Behörden im Sinne des Artikel 7. Sie erlassen die Rahmenrichtlinien für die Lehre an den Universitäten und Schulen und lassen das Unterrichtsmaterial für die Unterrichtung zu, so auch die Schulgeschichtsbücher. Die Alliierten fanden die Medien in Deutschland im Interesse der Nazi-Ideologie gleichgeschaltet vor. Diese wurde letztendlich durch die Gleichschaltung der Medien im Interesse der Amerikaner ersetzt. Das Internationale Militärtribunal in Nürnberg war nach Artikel 19 seines Statuts vom 8. August 1945 nicht an Beweisregeln gebunden. Die mit den Urteilen des Nürnberger Gerichts formulierten Urteilsbegründungen enthalten Sachdarstellungen zu den Ursachen des Zweiten Weltkriegs und zu den Handlungen deutscher Streitkräfte im Zweiten Weltkrieg. Diese Sachdarstellungen sind Teil der Urteile. Sie dürfen selbst bei Vorlage einer neuen, anderslautenden Beweislage nach Artikel 7 nicht durch deutsche Gerichte und Behörden angezweifelt werden. Daran sind auch die Kultusministerien in Bezug auf die Schulbuchinhalte gebunden. Das Gleiche gilt für ein streng geheimes Dokument, in dem Deutschland eine geheime Unterwerfungserklärung gegenüber den Alliierten unterschrieben haben soll. Die Rede ist von der sogenannten Kanzlerakte.